Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Es gibt ja so Verse aus der Bibel, die sind ein bisschen bekannter und vielleicht den ein oder anderen von euch kommt dieser Vers bekannt vor. Und zwar gibt es da einen Vers aus dem Psalmen, da steht, wie schön und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Ich lese das nochmal. Wie schön und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Als Junge und Teenager habe ich mir das immer folgendermaßen vorgestellt, was wohl damit gemeint ist. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, da gab es Brüder. Also natürlich gab es auch Brüder, immer zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte. Aber die Brüder, das waren die Brüder in Verantwortung, das waren die Brüder, die vorne in der Gemeinde am Tisch saßen. Ja, da gab es so einen Tisch, der war praktisch andersrum. Und dann saßen da vier Brüder. Und wenn du in den Gottesdienst kamst, die saßen auch schon immer da. Also ich weiß, es machte fast den Anschein, als ob die immer da saßen. Die waren immer da, ja? Und die regelten das irgendwie. Das waren die Brüder in Verantwortung. Und dann gab es noch eine Brüderstunde. Da durften nur Brüder hin, also das war da so, da durften nur Männer hin. Aber es durfte jedermann hin. Das war eine interessante Einrichtung. Sobald du gemerkt hattest, dass du ein Mann bist, konntest du da praktisch einfach so hin und hörtest dann so, was in der Gemeinde abgeht. Ja, das war die Brüderstunde. Und wenn die einträchtig beieinander waren, die Brüder, dann war das irgendwie richtig gut für die Gemeinde. So habe ich das erlebt. Brüderstunde, super. Wohltuend, anziehend, einträchtig. Das ist da wohl mit gemeint. Irgendwann im Verlauf meiner Kindheit und Jugendjahre merkte ich, könnte auch was anderes damit gemeint sein. Könnte natürlich auch sein, das ist wahrscheinlich hier weniger so, bei einträchtig beieinander wohnen, da kommt vielleicht der ein oder andere Eintracht Frankfurt-Fan vor, der denkt, Mensch, wenn ich so einträchtig im Stadion bin, da hast du es auch mal erlebt. Ich weiß noch, mein erstes Champions League-Spiel, Schalke gegen Piräus, ja, ich war mit meinem Sohn da als Schalke-Fan und mir war es wirklich ein Anliegen, dass wir da gewinnen. Also wir, obwohl ich gar nicht Schalke-Fan bin, aber wir mussten da gewinnen, ja. Und da saß einer neben mir, so ein älterer Herr, und wir haben mitgelitten zusammen. Ich kannte den gar nicht, ja. Es stand 0-0 in der Halbzeit und da haben wir gerungen miteinander, ja, damit dieses Spiel gut ausgeht. Und dann beim Erlösen, das war ein Grottenspiel, ja, es war wirklich ein schlechtes Spiel. Und irgendwann hat der Fuchs einfach mal drauf gesammelt und dieses Ding versenkt. Und dann stand es 1-0 und irgendwann war das Spiel vorbei. Und dann waren wir einträchtig im Siegestaumel zusammen. Ich kannte den gar nicht, ja, aber wir haben uns saugut verstanden, ja. Also Eintracht unter Brüdern im Stadion, ja. Ihr merkt schon, das kann es nicht gewesen sein, ja. Es geht weder um die Einheit im Stadion oder so, noch geht es um irgendeine Brüderstunde, eine Leitungsgemeinschaft einer Gemeinde. Aber dieser Psalm, der hat mich schon sehr bewegt in den letzten Jahren und ich würde gern das mit euch mal anschauen. Also die erste Folie, ich möchte mit euch mal diesen Text lesen. Und ja, ich gebe zu, die Worte, die da gewählt sind, ich werde die erklären, ja, die kommen so in keiner Übersetzung vor. Psalm 133. Ein Lied des Hinaufziehens von David. Siehe, wie gut und wohltuend ist es. Es ist, wenn Stammesgenossen wirklich in Einheit beisammen sind. Wie das gute Öl auf dem Kopf Aarons, das herabkommt auf den Bart Aarons, das herabkommt, also wiederum das Öl, auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabkommt auf die Berge Zions, denn dorthin hat Jahwe den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. So, und auf der nächsten Folie habe ich euch ein paar Markierungen gemacht, damit ihr diesen Psalm nachvollziehen könnt. Weil ich diesen Psalm so schön finde, helfen euch diese Markierungen. Und ich erkläre die kurz. Und zwar gibt es verschiedene Wörter, die tauchen da immer wieder auf und die helfen dir, durch den Psalm zu gehen. Ja, also du siehst, wie gut und wohltuend ist es. Ich habe das immer so markiert, weil das dann auch im Hebräischen die gleichen Wörter sind oder ähnliche Wörter. Ja, also es geht um etwas richtig Gutes und danach taucht das gute Öl auf dem Kopf von Aaron auf. Oder das Verb herabkommt, das ist immer das gleiche Verb. Ja, also da geht das Öl auf den Kopf von Aaron, das kommt herab. Und dann hat er einen riesigen Bart anscheinend, ja. Da ist nicht ganz klar, kommt der Bart herab oder das Öl, aber irgendwie ja auch beides, weil von dem Kopf fließt das Öl durch den Bart. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, aber die finden das anscheinend ganz gut, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gibt es noch den Tau, der herabkommt vom Hermon, gibt es ein Umleitungssystem anscheinend, ist natürlich bildlich, auf die Berge Zions. Der Psalmist nimmt uns durch diese Wörter, durch diese Stichworte an die Hand und führt uns durch den Psalm. Und dann noch eine wichtige Verknüpfung, die ich gehe davon aus, dass die gewollt ist, andere vielleicht nicht, aber ich. Das ist das Rote und zwar Stammesgenossen. Da habe ich ja gelesen, das sind eigentlich Brüder. Da steht Brüder, das ist Achim heißt das. Brüder. Nur ist die Frage, was für Brüder eigentlich? Also ich und mein Bruder sind es anscheinend nicht, weil wir damals nicht gelebt haben. Welche Brüder sind es eigentlich? Und am Schluss geht es um das Leben, das heißt Chaim, ja? Und das ist lautlich sehr ähnlich. Und ich glaube, da ist ein Schlüssel, um diesen Psalm zu verstehen. Wenn die Brüder, wer auch immer das ist, so gut beieinander wohnen und wenn sie das da erleben, was da beschrieben ist, dann geht daraus wirkliches Leben hervor. Wir können die Folie wieder wegmachen, weil dieser tolle Psalm, der lenkt euch dann ab, die ganzen Stichwortverknüpfungen. Ja. Wer sind diese Brüder? Wahrscheinlich geht es darum, das ist das Szenario, was der Leser wahrscheinlich hat, dass die Stämme Israels nach Jerusalem gehen, zu einem zentralen Fest und dann treffen sich die Stämme Israels da. Wenn du über die Stämme Israels nachdenkst, dann fällt dir vielleicht gar nicht so viel ein. Vielleicht denkst du einfach, ja, Israel ist Israel und da gab es halt verschiedene Bundesländer oder so, ja? Und die trafen sich da. Aber das ist ein bisschen schwieriger. Bei den Stämmen Israels, die gehen ja auf die Söhne Jakobs zurück und diese Söhne Jakobs sind auf vier Frauen aufgeteilt, jeweils paarweise. Also es gibt immer eine Hauptfrau und eine Sklavin dazu, eine Nebenfrau. Also Lea ist die Frau von Jakob, die hat einige Söhne geboren, nämlich Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon und dann am Schluss kam noch die Dina als Mädchen. Und diese Lea hat eine Magd. Und diese Magd wird zwischendurch beauftragt, als sie gerade mal keine Kinder kriegt, dass sie für sie Kinder kriegt. Also da wird da einfach der Mann, gleiche Mann genommen und der muss dann im Auftrag zeugen und die Sklavin, die gebiert dann für diese Hauptfrau Lea. Da kommt dann der Gad und Asser dabei raus. Die Rahel ist die zweite Hauptfrau, eigentlich die geliebte Frau von Jakob. Die gebiert den Josef und später Benjamin, da stirbt sie aber während der Geburt. Als Rahel merkt, dass sie keine Kinder kriegt, nimmt sie ihre Nebenfrau oder ihre Sklavin und die gebiert für sie Kinder, nämlich den Dan und den Naphtali. Das war keine schöne Familie. Ja? Kommt darauf an, was du dir vielleicht vorstellst bei schöne Familie. Die machen immer zusammen schöne Ausflüge. Die haben so eine Band, die vorne in der Gemeinde immer auftritt. Und da hat jeder ein anderes Instrument. Ja? Das war keine nette Familie. Ja? Die haben sich teilweise hintergangen. Der Erstgeborene, der Ruben, der ist sogar abgesetzt worden, weil er mit der einen Nebenfrau, der Bilha, geschlafen hat. Das macht man aber auch nicht, ja? Also da hast du keine guten Karten beim Vater. Überleg mal, ja? Gut, kann man sagen, Papa, warum hast du alle vier Frauen, ja? Aber das kommt natürlich ganz schlecht an. Simeon und Levi, die haben immer gut zusammengehalten anscheinend. Die haben mal so ein Dorf ausgerottet, weil sie ihre Schwester gerecht haben. So ein bisschen kann ich das verstehen. So, man sollte ja auch der Schwester helfen. Aber der Jakob fand das nicht wirklich gut, weil da hat er richtig Stress gehabt in der Umgebung, als er dann, als die Söhne da so draufgehauen haben. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Josef, wo die Brüder ihren Josef, also ihren Bruder, verkaufen. Ruben will ihn retten. Judas sagt, komm, wir verkaufen ihn lieber. Da haben wir noch ein bisschen was davon, ja, weil wir Geld bekommen. Später ist die Frage, wer wird eigentlich der König dieser Sippe? Wer wird eigentlich der Fürst dieser Sippe? Wenn man das erste Buch Mose liest, würde man sagen, Josef. Ich meine, sorry, wer Ägypten regiert hat, der kann das eigentlich. Ist es Ruben? Naja, der hat mit der einen Frau, mit der Sklavin geschlafen, das kommt nicht gut. Juda hat mit seiner Schwiegertochter geschlafen, das qualifiziert ihn auch nicht unbedingt, ja. Also, ganz schwierige Situation. Später kommt ein Saul, ja. Vielleicht händige die Geschichte, dass Saul König werden soll, wird, wie auch immer. Der ist aus dem Stamm Benjamin, Später wird David König aus dem Stamm Juda. Es ist keine nette Familie. Ihr müsst das jetzt nicht alles verstanden haben, was ich gesagt habe. Was ich nur damit sagen will, ist, diese Familie, ja, die es damals gab, mit diesen 12 Brüdern, die aus verschiedenen Richtungen kommen, ja, da sind 4 Mütter am Start, die versuchen irgendwie klarzukommen, sich gegenseitig ausstechen und ihren Vorteil zu suchen, die sind in der Folge ein Volk geworden und diese Brüder praktisch, diese Stammesgenossen ziehen jetzt hoch nach Jerusalem und treffen sich da. Das heißt, die Geschichte Israels lebt nicht von einer schönen Einheit. Und wenn sie dann zusammenkommen als Brüder, ach, schön, dass du wieder da bist. Das ist nicht ganz so einfach. Und der Psalm sagt jetzt eben genau, wie gut und wie wohltuend ist es, wenn sich diese Stammesgenossen zusammentreffen. Wenn sie erkennen, wie sie versöhnt werden. Ich habe den Eindruck, wenn wir uns diesen Psalm angucken, zeig bitte nochmal die erste Folie, wenn du diesen Psalm anguckst, dann wird der Leser damit etwas assoziieren, nämlich die Salbung Aarons. Aaron ist der erste hohe Priester und mit dem ersten hohen Priester wurde jemand eingesetzt, ein Mittler, der ein Bundesmittler ist, der diese Beziehung zwischen Gott und Israel vermittelt. Der Mittler ist eingesetzt zwischen ihnen und eben Gott hat eine Beziehung zu ihnen aufgebaut. Und wenn sie zusammenkommen und das nicht verstehen, dass es einen Mittler gibt, der versöhnt, der etwas Gutes geschaffen hat als ganzes Volk, als große Familie, dann wird es keine Versöhnung geben und kein Vertrauen. Dann wird in der Gemeinschaft letztlich kein Segen sein. Und das haben sie viel zu oft erlebt. Dass sie sich gegenseitig belogen haben, dass sie sich verraten haben, dass sie sich verkauft haben, dass sie ihren eigenen Vorteil gesucht haben. Aber diese Salbung Aarons, ja, da haben wir das Bild, als der Hohepriester zum ersten Mal eingesetzt wird und danach wird der Versöhnungstag eingesetzt, die Beziehung zwischen Gott und Israel wird gestiftet, damit überhaupt Versöhnung möglich ist. Israel als Gemeinschaft von geretteten Menschen, von Sklaven, die gerettet wurden. Und das zweite Bild ist, also einmal die Salbung Aarons, und das zweite Bild ist Vers 3, wie der Tau des Hermon, der herabkommt auf die Berge Zions. Das ist ein bisschen arg übertrieben. So ein Riesenberg ist das überhaupt nicht, geschweige denn Berge. Ja, aber es ist ein kleiner Hügel. Und da ist eine zweite Verheißung, nämlich der davidische König. Der Tau vom Hermon, der ist gut, das ist ein Riesengebirge im Vergleich zu den Bergen, die man sonst in Israel kennt. Das ist im Norden von Israel, ein Berg, wo es immer genug Niederschlag gibt, wo es sogar schneit, ja, wo praktisch das Norden von Israel davon lebt, von dem Hermon. Und Gott sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann segne ich sogar viel mehr, als das, was ihr sonst kennt von diesem Gebirge, was da an Fruchtbarkeit runterkommt. Nämlich durch Aaron und David. Zwei wichtige Punkte, wo Gott eine neue Identität geschaffen hat. Raus aus Ägypten als Gottesvolk und mit David einen neuen Bund geschlossen, der sie regiert als König. Wenn du dir diese Geschichte Israels aber anguckst, fragst du dich, geht das überhaupt? Ja, es geht. Da gab es zum Beispiel mal ein Jakob und ein Esau. Der Esau wollte seinen Bruder wirklich umbringen, weil er ihn betrogen hatte. Auch seine Mutter hat ihn betrogen. Und der Jakob wusste, der will mich wirklich umbringen. Der sagt nicht nur, ich bring dich um, ey, sondern der will ihn wirklich umbringen. Und deshalb musste er fliehen. Die Mutter wusste das auch. Und später kommt er wieder zurück. Und er weiß, überlegt sich, wie wird das sein, wenn ich diesem Bruder wieder begegne? Hat er das vergessen? Sowas vergisst man nicht. Wenn ich jemanden wirklich umbringen wollte, sagt man dann nicht, habe ich doch nicht so gemeint, ist mir so rausgerutscht. Wenn ich ihn wirklich umbringen wollte. Und er hat eine Riesenangst, was passieren wird. Ob das der Riesenclash gibt zwischen diesen Großsippen. Und dann geschieht dieses Wunder, dass diese zwei sich tatsächlich versöhnen, dass sie da sich am Hals ein abschluchzen und sich versöhnen. Es geht. Josef und seine Brüder. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du von deiner Familie verkauft wirst. Ja? Das heißt, es ist egal, ob du stirbst. Eigentlich wurscht. Und ich krieg sogar noch Geld dafür. Und später sind sie in der Hand dieses Josefs und er kann sich rächen. Sie haben sogar Angst, dass dieser Josef sich an den Enkeln rächt und an den Kindern, dass sie die töten wird. Und am Ende vom ersten Buch findet tatsächlich Versöhnung statt. Der Josef spricht sie frei, sagt ihnen, Gott hat es gut gemeint. Ihr habt böse gemeint, ja, habe ich deutlich gemerkt in den letzten Jahren. Ihr hattet tatsächlich Böses im Sinn, aber Gott hat Gutes und deshalb habe ich jetzt auch was Gutes im Sinn und ich vergebe euch. Eine ganz schwierige Situation, wo wir vielleicht sagen würden, kann ich nicht vergeben. Doch, der Josef hat vergeben. Oder eine andere Situation, wo zwei Brüder zusammenkommen, wo wir das nicht erwarten würden, David und Jonathan. Jonathan war eigentlich der Thronfolge. Das war der Erbe, der König werden wird. Ja? Und der David ist aber der König, den Gott eingesetzt hat, der gar nicht aus der Familie kommt. Und der Jonathan weiß das. Und der unterstützt sogar seinen Konkurrenten, weil er erkennt, ich bin nicht der König, den Gott erwählt hat, sondern der David. Er ist der rechtmäßige Thronfolger. Der könnte das durchsetzen. Nein, er unterstützt ihn, weil er weiß, dass David König wird. Es ist möglich. Wir lesen viel im Alten Testament, dass diese Brüder Böses im Sinn haben und nicht gut miteinander umgehen. Aber das Alte Testament zeigt uns auch, es ist möglich. Und ich habe mich gefragt, was eigentlich hier möglich ist. Manchmal kommt mir das so vor, dass ein guter Umgang einfach nur eine Zugabe ist. Ja, also jeder macht so sein Ding, wir wollen ja alle gabenorientiert arbeiten. Und wenn wir dann noch gut miteinander umgehen und nicht immer so blöde Gedanken über den anderen haben, ja, mehr machen wir ja auch nicht, wir wollen ja keinen umbringen, dann ist das noch ganz nett. Ja, aber ich glaube, der Text hier, der Psalm würde uns sagen, das ist nicht einfach nett. Ja, wenn Stammesgenossen, so bezeichnen wir uns vielleicht hier nicht, also das Oberberg ist jetzt kein Stamm, Oberberger oder so, ja. Aber wenn die unterschiedlichen Menschen in dieser Gemeinde tatsächlich gut miteinander umgehen, ist das wohltuend und das bedeutet Leben in dieser Gemeinde. Glaubst du das wirklich? Für mich ist das manchmal schwierig, weil die Gemeinde so groß ist. In meiner eigenen Familie, also meine Herkunftsfamilie oder meine jetzige Familie, weiß ich das, wenn wir streiten, ist das nicht gut. Ist das auch nicht wohltuend? Oh, super, mal wieder ein Streit. Perfekt. Komm, den halten wir ein paar Wochen am Laufen. Das ist richtig wohltuend. Das ist gar nicht wohltuend. Ja? Weil man eng sitzt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nur hier ist die Gemeinde groß, da kann man sich ein paar Sachen so leisten. Ja, wer nervt denn wieder? Typisch und so weiter. Und da sagt die Bibel, glaube ich, nein, das ist nicht wohltuend. Es ist überhaupt nicht wohltuend. Wir haben manchmal Beispiele, wo wir vielleicht jemand anderes, den wir gar nicht kennen, auf einmal als Bruder akzeptieren. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Und zwar waren wir manchmal, als wir in Afrika gelebt haben, wir waren etwas abgelegen, wirklich abgelegen. Und teilweise war das so, dass wir die einzigen Weißen waren. Wir haben uns gut mit den Afrikanern verstanden, aber du merkst ja schon an Hautfarben, die sind anders und so weiter. Ja, und das war dann schon manchmal ein bisschen einsam, wenn du der einzige Deutsche warst. Also Simone und ich und der Dario. Und ich erinnere mich, eines Tages, da waren wir schon ein paar Wochen alleine, wir waren gar nicht alleine, aber man fühlte sich alleine, da fährt da so ein Auto runter und ich kannte alle Geländewagen in der Stadt. Ich wusste, das ist nicht, der gehört hier nicht hin. Ich habe noch nie einen Kia gesehen in der Stadt. Der Kia kommt nicht von der Stadt. Okay, er kam auch nicht von der Stadt. Dann steigt eine Familie aus, Deutsche, und denen wurde einfach gesagt, wenn ihr irgendwo übernachten wollt, geht da hinten hin, da sind auch Weiße. Dann kam die an, ja super, hallo, wo kommt ihr denn her? Ja, aus Duisburg, ja, ich habe auch mal in Duisburg gewohnt. Duisburg gibt schon ein paar Menschen, ja. Aber super, dass du da bist, komm doch rein. Hä, die wollen uns gar nicht überfallen, ja. Wir haben uns super verstanden. Menschen aus Deutschland, ja. Wenn ich den in Duisburg getroffen hätte, wer bist du überhaupt? Ja, aber schön, dass du da bist. Sofort eingeladen, Kaffee gemacht, alles für sie, ja. Was? Ja, die hatten irgendwie so eine Tour gemacht durch Afrika. Und zufällig kamen die bei uns in dem Kaff vorbei und zufällig waren da so ein paar Weiße, die lebten da auch, das waren wir. Und wir verstanden uns top mit denen. Ja, komisch, oder? Komisch, ja. Das ist dann auf einmal möglich. Oder dieser Schalke-Fan neben mir. Was ist eigentlich möglich hier in Wiedernest? Wie empfindest du das hier? Ist das gut? Ist das wohltuend? Also wohltuend ist für mich das Geräusch, das dazugehört. Ist das gut hier? Denkst du, ja, kommt drauf an. Aber ich bin sehr motiviert, diesen Psalm auf unsere Gemeinde zu übertragen, wenn wir das, was Gott damals gestiftet hat mit Israel aus Ägypten und mit David, wenn wir das übertragen auf Jesus, der unser Beziehungsstifter ist. Jesus ist unser Mittler zwischen Gott und uns. Jesus ist unser König. Jesus ist unser Aaron, ist unser David. Ja? Der hat diese Gemeinschaft gestiftet. Gott, unser Vater, ist unser gemeinsamer Vater. Obwohl wir so eine große Gemeinde sind. Und trotzdem stehen wir doch vor der Herausforderung, also ich gebe euch mal ein paar Beispiele, nur mal so, ja? Vielleicht hilft das. Also, die Hauptamtlichen hier, ja? Ja, was haben die sich wieder überlegt? Oder die Mitarbeiter von Forum Wiedernest, ja? Das sind auch Menschen, ja? Vielleicht denken die manchmal, die Theologen, ah, die Laien, die kommen nicht in die Pötte, bis die was gerafft haben. Ja? Das ist nicht gut, wenn man so übereinander denkt. Das tut nicht gut. Ja? Oder Gemeindeleitung und das Fußvolk. Ja? Was hat die Gemeindeleitung sich da wieder ausgedacht? Sie sollten mal uns fragen. Wer ist überhaupt uns? Ja? Das ist ja die ganze Gemeinde. Ja? Du kannst ganz schnell in einer Gemeinschaft, wenn es mehr aus zwei oder drei besteht, sich so fühlen wie so die Stämme Israels. Ja? Typisch Jakob, typisch Josef, ja? Typisch Benjamin, ja, war wieder klar. Ja, der Simeon, ach, der Simeon kommt da sowieso nicht vor, ja? Und so weiter. Oder Mann, Frau, ganz klassisch, dass man einen Unterschied zwischen Mann und Frau immer thematisiert und immer wieder aufbaut. Ein anderes Beispiel, sehr beliebt, alt und jung, ja? Ich merke das jetzt mit 44, ich fange so an, zwischen den Stühlen zu stehen, ja? Wo ich denke manchmal, boah, die Jugend, ey, die hat Ideen, sag mal, Jungs, kann man das Leben kompliziert machen? Ihr müsst doch mal nachdenken, ja? Und dann denke ich mal wieder bei den Alten, boah, sind die kompliziert, ja? Irgendwie sind alle kompliziert, außer ich, ja? Mir sagte mal aber jemand Älteres, Gunnar, wir waren auch mal jung. Das ist ja so. Ich kenne keinen einzigen Alten, der nicht mal jung war. Eigentlich müsste der das verstehen, dass er auch mal jung war. Und ich sage das in dem Bewusstsein, dass ich schon langsam merke, die Jugend. Ja? Ich bin einer, der sehr viel kommuniziert beim Autofahren. Ja? Und also mit mir selber und dem, der vor mir ist und der das nicht mitkriegt. Ja? Also wenn einer vor mir steht, vor mir fährt, so ein langsamer, ja, in der Stadt, und ich, Mann, fahr doch! Ja? Und dann merke ich, ah, typisch. Ü70. Warum fährt er überhaupt noch? Ja? Darf der überhaupt noch fahren? Fahr doch! Es ist frei! Ja? Reg ich mich auf und dann komme ich wieder zur Ruhe und sage, Gunnar, was glaubst du eigentlich, wie du fährst mit 70? Natürlich anders, logisch. Nein, wirst du nicht. Wie würdest du dich fühlen, wenn du so ein Typ, der meint, er hätte drauf, hinter dir rumschreit, fahr doch. Ja? Ich bin gespannt, wie das bei mir wird, wenn ich dann mit 70 plus Ü70 fahre. Ja? Ich weiß schon, wie ich fahre. Ich werde ganz stur langsam fahren. Und alle können hinter mir ausrasten und ausflippen. Das ist mir so egal. Ja? Wahrscheinlich wird es so laufen. Ja? Versteht ihr? Ich träume davon, dass wir tatsächlich in unserer Unterschiedlichkeit, weil die Unterschiedlichkeiten werden immer da sein, ob alt, jung, ob der Gemeindestil, der Singstil anders ist, ja, ob Männer, Frauen, ob Oberberger, die schon immer hier waren, oder Hinzugezogene, die werden immer da sein, die waren schon immer da, die waren schon beim Volk Israel selbst da, weil sie so unterschiedlich da waren. Aber wenn wir diese Unterschiedlichkeit ins Spiel bringen und tatsächlich vor Gott kommen, wenn wir glauben, dass Jesus uns eint, und wenn wir das nicht nur theoretisch glauben, sondern tatsächlich praktisch glauben, dann wird Gott tatsächlich Segen geben. Und das ist keine nette Zugabe. Eine Sache, und zwar, die uns ja immer wieder beschäftigt, sind, dass Leute von anderen Ländern zu uns kommen gerade. Die sogenannten Flüchtlinge. Ja? Und mir ist in der Predigtvorbereitung wichtig geworden, dass meine Oma ein Flüchtling war. Ja? Die ist geflüchtet und musste irgendwie dann durchs Leben kommen und klarkommen und die hat es richtig schwer gehabt. Manchmal hat man das durch Gespräche gemerkt, wie schwer sie es hatte, Fuß zu fassen und ihre 6 Kinder zu ernähren und irgendwie die Ehe, mit der Ehe klarzukommen. Es war schwer für sie als Flüchtling, ein neues Leben aufzubauen. Es hat mir geholfen, einen neuen Blick zu bekommen, dass es nicht da Flüchtlinge gibt und hier sind irgendwelche Leute, die immer schon da waren. Wenn wir zusammenkommen, egal mit welchen Unterschieden hier, dann kommen wir tatsächlich als große Familie zusammen, dann stehen wir vor Jesus als unserem hohen Priester. Und wir kommen alle in diese Gemeinschaft, weil wir zur Braut Jesu gehören. Jesus hat das auch schon gesagt, die Zöllner, ja, die lieben sich alle. Das ist ja keine Kunst. Das schafft doch jeder. Jeder schafft das. Jeder Mensch in seiner eigenen Gruppe, wo er sich irgendwie getroffen hat, aufgrund irgendeines besonderen Interesses, schafft es, sich gut zu verstehen. Das schafft doch jeder. Aber ich träume davon, dass wir mal einen draufsetzen. Ja? Wir als Gemeinde schaffen noch mehr. Warum? Ja, weil das Jesu Idee ist. Ich hätte das auch nicht so gemacht. Ja? Aus allen Nationen, aus allen Schichten gemeinsam Gemeinde zu sein. Ja, das ist Jesu Idee. Das können wir uns gar nicht aussuchen. Es ist Jesu Idee. So, wo wächst hier Vertrauen, Wertschätzung, Versöhnung? Die gibt es nicht nur theoretisch. Kann ich sagen, ich glaube daran. Ich glaube, das funktioniert. Ja, es geht nicht. Du kannst dich nicht theoretisch versöhnen. Oder drück mal theoretisch Wertschätzung an. Aus. Ich glaube an Wertschätzung. Ja, dann mach doch. Ja, dann verhalte dich doch wertschätzend. Ja? Glaubst du wirklich, dass das ohne nicht geht? Dass wir in unserer Unterschiedlichkeit als Gemeinde berufen sind, weil wir als Familie zusammengehören? Wenn du das wirklich glaubst, dann bleibt dir kein anderer Weg. Wenn du das wirklich glaubst, wenn wir das wirklich glauben, dann sagen wir, wir sind aufgerufen, als unterschiedliche Stammesgenossen praktisch, zusammen zu sein, weil wir vor unseren hohen Priester, weil wir vor unseren König Jesus treten und dann wird tatsächlich Leben möglich sein. Da muss ich was aufgeben. Ich weiß das, das ist schwer. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir ein stinkender Haufen, ganz ehrlich. Dann sieht das nicht schön aus. Dann ist das nicht so wohltuend. Es duftet aber gut. Ja, so entweder ein schöner Duft oder ein Grill, wo jemand gegrillt hat oder so, ja. Oder du kommst in so ein Auto rein. Ich weiß nicht, das ist meine Assoziation, ja. Setz dich in so ein neues Auto rein. Ist zwar alles giftig, aber egal. Das riecht aber neu hier, ja. Ja, es gibt schöne Düfte, wo du denkst, ja. Und wenn wir das aber nicht schaffen als Gemeinde, dann stinken wir. Dann setzt du dich hier rein, denkst, boah, Leute, was ist denn hier los? Ja. Dann ist das kein gutes Leben, sondern es fault irgendwo. Ja, dann gibt es Stellen, in unserer Gemeinschaft, wo es fault. Da hat einer sein Zeug da rumliegen lassen. Und es fault und fault und stinkt und stinkt und zieht seine Kreise. Aber wenn wir zu Jesus kommen und sagen, wir sind Kinder Gottes, wir haben diesen einen Vater, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als unseren Bruder und unsere Schwester anzuschauen und mit ihr zu leben. Dann gibt es tatsächlich Leben in Ewigkeit. Ich weiß schon, dass das schwierig ist. Ja? Ich weiß schon, also es kann sein, dass du sagst, Herr Gunnar, wenn du wüsstest, ja, ich weiß meine eigenen Sachen. Ja? Nur was machst du, wenn Gott dir zeigt, ja, da gibt es jemanden, mit dem ich mich versöhnen muss. Oder da gibt es jemanden, dem sollte ich tatsächlich helfen und nicht nur eigentlich. Ich werde hingehen und ihm helfen. Ich werde hingehen und mich entschuldigen. Ich möchte dich herausfordern, dass du heute dich bekennst zu Jesus. Und oft ist es so, dass wir praktisch das Bekenntnis zu Jesus mit uns und Gott ausmachen. Ja, also ich bekenne mich zu Jesus. Nur ich finde dieses Bild genial. Wenn wir zum Kreuz kommen, wird es irgendwann eng. Ja? Also du kommst zum Kreuz Jesu und dann, was willst denn du hier? Ja? Ihr kennt das vielleicht von eurer Kindheit. Wir haben das jetzt wieder gestern erlebt mit unseren Kindern. Früher musste man sich ja nicht anschnallen. Wir saßen zu viert hinten. Ja? Und auf langen Fahrten haben die mich echt genervt, meine Geschwister, weil die haben mich berührt. Ja? Wenn du zu viert sitzt, ey, du hast mich voll berührt mit deinem Arm. Ja? Ja, wenn du zu viert hinten sitzt, ja, du kannst gar nicht anders, du musst dich berühren. Aber die haben mich so genervt. Und nach anderthalb Stunden war das ganz schrecklich. Ja, da hätte ich sie am liebsten alle rausschmeißen können. Ja? Aber es wurde halt eng. Und dann berührst du dich. Dann musst du dich mit dem anderen auseinandersetzen. Da bleibt dir gar nichts anderes übrig. Wenn du zu Jesus kommst, wird es irgendwann eng vorm Kreuz. Vielleicht ist das eine abschreckende Idee für dich, ja? Ach, du standest aber eng am Kreuz. Ich will damit sagen, du triffst den anderen auch, ja? Wenn du sagst, oh Jesus, schön, dass ich dir gehöre, steht der andere neben dir. Oh, wie, du auch? Habe ich gar nicht gedacht. Ja, der freut sich auch über Jesus, hoffentlich. Lasst uns zusammen gemeinsam hinaufziehen zu Jesus. Und ich glaube, dass wir uns da treffen können und dass es dann wohltuend und segensreich ist. Wenn es Dinge gibt hier in der Gemeinde, wo dich Menschen verletzt haben, dann wird es Zeit, dass du es bekennst. Vor Gott und vielleicht Wege findest, das zu bereinigen. Wenn es Streit gab, wie lange willst du dem denn noch aus dem Weg gehen? Wie lang? Immer weiter? Das stinkt. Ja? Das ist kein Leben, was dabei entsteht. Wenn du überheblich bist, wenn du dich über andere hinwegsetzt, dann bekenn das. Wenn du etwas versemmelt hast, dann bekenn es doch. Da kannst du jetzt auch nicht, es gibt bestimmt Dinge, die sind so klar. Oder vielleicht sagt Gott dir gerade was. Dann tu es doch, dann geh doch den nächsten Schritt. Wenn wir nur theoretisch an die Gemeinde glauben, ja, wir sind alle versöhnt in Christus, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, dass wir uns versöhnen, dass wir uns vergeben, dass wir aufeinander zugehen. Als ich die Predigt gestern nochmal durchgegangen bin, lag ich dann um 12:30 im Bett. Und dann gehst du noch mal ganz kurz durch, aber dann langt es ja auch irgendwann. Und dann sagt mir Gott, dass ich mich bei meinem Bruder entschuldigen muss. Also mein eigener Bruder. Boah, ich dachte, ey, Entschuldigung, Herr, aber es ist 12:30. Ich kann den jetzt, gut, der schläft schon wahrscheinlich. Gut, er ist zwar eine Nachteule, aber den rufe ich jetzt nicht mehr an. Dann schreib ihm doch. Mach's doch immer einer auf WhatsApp. Dann schreib ihm doch. Ja, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Da gibt's nichts drüber nachzudenken. Ich habe es doch gerade erklärt. Ja, aber weißt du, wenn man auch nur so eine WhatsApp-Nachricht schreibt, kommt auch blöd. Ja, dann ruf ihn doch danach an morgen. Ja, dann habe ich es einfach geschrieben. Das war so klar. Gott hat es mir einfach gesagt, das und das hast du versemmelt. Bitte um Vergebung, entschuldige dich, fertig, aus. Es tut weh, ja. Es ist für mich schwierig und vielleicht ist es auch für ihn schwierig. Vielleicht wird ihm das dadurch erst bewusst. Ich weiß nicht, wie das ist. Kommt die nächsten Tage noch. Ja? Ich weiß, dass das kein einfacher Gang ist, wenn du dieses dich gemeinsam aufmachst zu Jesus. Aber was erwartet dich denn da? Es erwartet dich doch Jesus. Und wenn wir uns gemeinsam aufmachen, es erwartet dich doch Jesus, der dir vergibt, der dir wertschätzend sagt, du bist mein Kind, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Ja? Wenn wir das nicht lernen, wenn wir das nicht lernen als Gemeinde in Wiedenest, haben wir keine Chance. Dann wird es hier ein bisschen Leben geben. Es wird so ein bisschen so hoppeln, aber es wird kein lebendiges Leben geben, was tatsächlich aufblüht, weil immer wieder irgendwo was stinkt und rumfault. Wenn wir zusammen hinaufziehen, dann treffen wir uns tatsächlich zusammen. Und ich glaube, das ist dann eben der Jesus, der unseren Glauben angefangen hat und der unseren Glauben verändern wird. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich einen Unterschied machen. Dass die Gemeinde in Wiedenest dafür bekannt wird, hier ist wirklich Leben, weil das eine richtige Gemeinschaft ist, obwohl sie so unterschiedlich sind. Das ist tatsächlich eine Familie, die sich zusammenraufen können, weil sie wissen, wen sie als Herrn haben. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.